SRF 2 Kultur. Glücksökonomie. Wer teilt, hat mehr vom Leben. So lautet der Titel eines soeben erschienenen Buches. Geschrieben haben es die Politologinnen Annette Jensen und Ute Scheub, die beide bei der linken Taz, der Tageszeitung in Berlin, gearbeitet haben und heute als Publizistinnen tätig sind. Glücksökonomie ist ein anregendes Buch und ich erwarte heute eine angeregte Diskussion, denn zwei grundverschiedene Arten des Wirtschaftens werden heute aufeinanderstoßen. Bei mir im Studio sind Ute Scheub, die eine Autorin dieses Buches, und Rudolf Minsch, Chefökonom und Leiter Allgemeine Wirtschaftspolitik von Economie Suisse, dem Dachverband der Schweizer Wirtschaft. Sie hören Kontext, mein Name ist Raphael Zehnder. Glücksökonomie heißt Ihr Buch, Ute Scheub. Sie propagieren darin eine Ökonomie, die nicht auf dem Wachstum des Bruttoinlandprodukts basiert, sondern auf dem Streben nach Glück. Warum?
Ja, weil ich einfach glaube, dass Geld und Eigentum kein Selbstzweck sind, sondern sie sind Mittel zum Zweck. Und Geld kann man ganz genau an der internationalen Glücksforschung ablesen, macht nicht wirklich glücklich. Also natürlich, wenn Leute aus extremer Armut aufsteigen, dann sind sie eine Weile lang zufriedener, wenn sie Geld haben, wenn sie mehr besitzen. Aber ab einer gewissen Schwelle werden sie nicht mehr glücklicher vor allem. Und dieses Phänomen kann man in allen westlichen Staaten sehr gut beobachten. Da sinkt die Glückskurve und Lebenszufriedenheitskurve sogar ab.
Rudolf Minsch als Ökonom und Vertreter von Economie Suisse. Glück statt Wachstum als Wirtschaftsprinzip, wie klingt das in Ihren Ohren?
Zunächst einmal, Glück, das Streben nach Glück, das ist trivial. Wir alle streben nach Glück und nicht eigentlich nach Geld, sondern nach einem glücklichen Dasein. Von dem her sind die Ansichten in diesem Punkt nicht fundamental verschieden. Wir wissen aber auch, dass Glück und also Lebenszufriedenheit und das Bruttoinlandprodukt korreliert, dass ein klarer Zusammenhang feststellbar ist zwischen den verschiedenen Staaten, und auch beispielsweise die Lebenserwartung hat einen klaren Zusammenhang mit dem Bruttoinlandprodukt. Also wenn wir das Bruttoinlandprodukt als Platzhalter nehmen für Wohlstand, aber auch Glück, sind wir nicht weit davon entfernt.
Das heißt, wenn man arm ist, kann man nicht wirklich glücklich sein.
Wenn man arm ist, hat man im Durchschnitt sind die Leute unglücklicher als reiche Menschen, ja.
Das widerspricht ein bisschen Ihren Aussagen.
Ja, wir sind uns aber auch weitgehend einig, dass eben Geld nur ein Mittel ist und kein Zweck ist. Das freut mich schon mal. Aber ich denke schon, und das zeigen auch die Kurven ganz klar, dass sehr wohl keine klare Korrelation stattfindet zwischen Bruttosozialprodukt und Lebenszufriedenheit. In den USA ist zum Beispiel in den letzten 30 Jahren das Bruttosozialprodukt um 300% gestiegen und die Lebenszufriedenheit hat extrem abgenommen, um etwa 10%. Und ganz ähnlich ist es in Deutschland.
Aber das ist natürlich eine Folge der Krise, der Finanzmarktkrise auch. Denn wir wissen auch, dass arbeitslose Personen tendenziell unglücklicher sind. Und wir haben in den letzten Jahren eine stark steigende Arbeitslosenquote festgestellt, nicht nur in den USA, aber auch vor allem in Südeuropa, Spanien, Portugal, Griechenland. Und da ist völlig klar, da sieht man eben auch, dass die Leute unglücklicher werden. Und wenn Sie aus wirtschaftspolitischer Sicht das anschauen, wir fokussieren uns stark auf eine tiefe Arbeitslosenquote. Und hier haben wir in der Schweiz mit einer Arbeitslosenquote von lediglich 3% leisten wir einen sehr grossen Beitrag, dass die Menschen zufrieden sind in diesem Land.
Ute Scheub, Sie haben den Kopf geschüttelt, als Herr Minsch gesagt hat, dass das abnehmende Glücksgefühl eine Folge der Wirtschaftskrise ist.
Ja, es bezieht sich, was ich gerade vorhin gesagt habe, bezieht sich wirklich auf die letzten 30 Jahre. Und da war die Wirtschaftskrise noch gar nicht da. Also das ist eine langfristige Tendenz, die man in allen westlichen Staaten sehen kann. Und ich gebe Ihnen insofern recht, Arbeitslosigkeit begrenzt das Glück, das ist ganz klar. Aber ich denke, man muss immer auch genau gucken, zu welchem Preis findet dieses Wachstum statt und dieser Wohlstand statt. Vieles findet einfach auf Kosten des Lebens statt, sage ich einfach mal, weil Ressourcen ausgebeutet werden oder weil soziales und kulturelles Kapital ausgebeutet wird. Und das macht Menschen nicht glücklicher, im Gegenteil.
Sie erwähnen vor allem auch in Ihrem Buch alle möglichen negativen Auswirkungen, die der Kapitalismus in irgendeiner Form hervorgerufen hat. Aber blenden wir doch auch einige Jahre zurück. Möchten Sie noch in einem Spital der 70er Jahre behandelt werden? Möchte man heute noch mit einem Auto rumfahren, das stinkt und unsicher ist. Also der technische Fortschritt und der steigende Wohlstand hat immens dafür beigetragen, dass wir heute auch eine höhere Lebenserwartung haben und tendenziell glücklicher sind.
Da spricht der Mensch jetzt die Entwicklung der Technik an, beispielsweise im Automobilbau, die deutlich umweltfreundlicher gewesen ist.
Ja, aber trotzdem ist natürlich der ganze Autoverkehr eine Sackgasse. Der führt sprichwörtlich in die Sackgasse. Es heißt ja immer so schön, wer Straßen sät, wird Autos ernten. Und man sieht das Produkt zum Beispiel in China, wo die Luft nicht mehr zum Atmen ist. Das ist keine Perspektive. Man kann nicht die ganze Menschheit ausrüsten mit Autos und seien sie noch so gut. Das raubt uns irgendwann die Luft zum Atmen. Auch auf Ihre Frage mit dem Spital. Also ehrlich gesagt, ich möchte lieber in einem Spital der 70er Jahre behandelt werden. Das wird Sie jetzt vielleicht überraschen, weil einfach die Ärzte damals noch nicht so unter diesem Zeitdruck standen. Heute wird man ja wirklich richtig maschinell abgefertigt und man ist eine Nummer und man hat das Gefühl, es wird noch der letzte Euro oder das letzte Fränkli aus einem rausgepresst, statt dass der Arzt sich zuwendet. Und Zuwendung ist ein ganz wichtiges Mittel der Gesundung. Und deswegen steigert es überhaupt nicht mein Glück, was an Fortschritt da stattgefunden hat. Da gibt's ein paar Maschinen, die vielleicht ganz nützlich sind, aber andere Maschinen sind extrem unnütz und bringen nur dem Arzt Geld und nützen mir gar nichts.
Wir haben viele Krankheiten, die wir mittlerweile behandeln können. Wir können Gelenke ersetzen. Das ist eine Wohltat für verschiedene Leute, die sonst in ihrem Bewegungsapparat massiv eingeschränkt wären. Das ist ein riesiger Fortschritt.
Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Mir ging es darum, dass einfach diese gesamte Wirtschaft ein immer höher, schneller und mehr erfordert. Und der Zeitwohlstand bleibt völlig auf der Strecke. Und vor allem die Frage, wem dient das am Ende, bleibt völlig auf der Strecke.
Wir sind also wieder beim Thema Wachstum. Immer höher, immer schneller, immer mehr. Ute Scholl, warum ist Wachstum für Sie keine positive Größe? Immerhin leben wir ja hier in Westeuropa vom Wachstum, den unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten erreicht hat.
Ja, aber wir zahlen natürlich einen Preis, der bisher unsichtbar ist. Aber der Preis ist zum Beispiel die Klimakrise, die uns irgendwann in eine Situation führen wird, wo diese Erde nicht mehr bewohnbar ist. Schon heute sterben 120 Arten aus pro Tag. Das muss man sich mal vorstellen. Und das ist natürlich durch diese Art des Wachstums. Wenn Straßen betoniert werden, wenn Wälder abgeholzt werden für neues Palmöl oder für Gensoja oder so, das erzeugt Wachstum, aber es rottet Arten aus. Und das soll bitte niemand denken, ich sage das aus romantischen Gründen, sondern die Arten sind unheimlich wichtig, damit wir auf Dauer als Menschen uns regenerieren können auf Erden. Auch zum Beispiel Pflanzen bringen auch neue Heilmittel hervor und wir brauchen die Natur alle zum Regenerieren.
Ute Schäub hat vorhin skizziert, wohin das Wachstum ihrer Ansicht nach führen könnte, also in eine Welt mit sehr großen ökologischen Problemen. Rudolf Minsch als Chefökonom und Vertreter von Economie Suisse, dem Dachverband der Schweizer Wirtschaft. Was ist für Sie das ideale Szenario des Wachstums? Wohin kann das idealerweise führen?
Wir haben in der Schweiz schon einige Hausaufgaben gemacht. Wir streben auch danach, Wachstum ohne zusätzlichen Ressourcenverschleiß durchzuführen. Und hier sehen wir, dass, wenn wir von der Schweiz generell anschauen, ist der Energieverbrauch stagniert mittlerweile der Schweiz, trotz steigendem BIP. Wir haben bei der CO2-Belastung pro Kopf mittlerweile das Niveau vom Jahr 1960 erreicht. Also hier hat man gewaltige Fortschritte schon bereits gemacht. Es ist eben nicht so, dass man immer dreckiger und immer ressourcenverbrauchender agieren würde, sondern die Unternehmen sind sehr wohl bewusst, dass sie mit den Ressourcen effizient und sparsam umgehen müssen und auch wollen.
Wurden denn diese schmutzigen, lärmigen Ressourcen, nicht schonenden Wirtschaftszweige nicht einfach ausgelagert, Richtung China zum Beispiel?
Ein Teil davon sicherlich. Aber wenn wir die Auslagerung auf dem freien Markt anschauen, sind das auch viele Direktinvestitionen von Schweizer Unternehmungen, die in China investiert haben und die dort zu den Schweizer Konditionen und Bedingungen produzieren. Also eben auch Umweltschutzmaßnahmen ergreifen und auch bei den Arbeitsstandards ähnliche Verhältnisse haben wie in Europa.
Was ich mich noch frage bezüglich der globalen Situation, wir haben ja auf der ganzen Welt eine Bevölkerungszunahme. Muss die Wirtschaft da nicht zwangsläufig wachsen, um die Bedürfnisse all dieser Leute zu befriedigen, Ute Scholl?
Ich glaube, das kann man auch anders organisieren. Und im Moment, Sie haben es ja gerade angesprochen, wie in China, ist die Produktion von immer mehr Gütern wirklich auch blutig. Ich kann es nicht anders sagen. Es beruht auf Ausbeutung, auf Ressourcenausbeutung, auf menschlicher Ausbeutung. Ein winziger Ehering produziert 750 Tonnen giftigen Abfalls. Und das kann man für die Computerindustrie hochrechnen und, und. Und ich denke einfach, das kann man sehr viel anders, sehr viel besser organisieren. Und es gibt viele, viele Beispiele in den südlichen Ländern, wo es anders organisiert wird. Ich nenne jetzt einfach nur die indische Seva. Das ist ein Zusammenschluss von 100 Millionen Mitgliedern, vor allem Frauen in Kooperativen, die zum Beispiel Lumpensammlerinnen sind und solche Dinge. Und die dann auf diese Weise Zugang haben zu Bildung, zu Mikrokrediten, eigene Schulungseinrichtungen haben und eine soziale Absicherung haben. Es gibt die solidarische Ökonomie in Lateinamerika mit ganz vielen Betrieben, genossenschaftlichen Betrieben, die sich in der Krise gegenseitig helfen, die sich gegenseitig Kredite geben. In Italien gibt es das, in Spanien. Das sieht man übrigens, dass die Arbeitslosigkeit viel niedriger ist in diesen Gebieten. Also es gibt ganz lebende Beispiele dafür, dass das alles praktisch schon möglich ist.
Sie erwähnen in Ihrem Buch ja eine große Zahl von solchen Projekten des gemeinschaftlichen Wirtschaftens, die Genossenschaftsidee, die Sie erwähnt haben, oder die Open-Source-Bewegung, wo alle Leute Wissen miteinander teilen und gemeinsam an Projekten oder Gütern oder Dienstleistungen arbeiten. Sie dokumentieren gemeinschaftlich orientierte Projekte oder Sie sprechen über die Share Economy, also wo sehr vieles geteilt und gegenseitig verliehen und getauscht wird. Da geht es darum, Ressourcen besser zu nutzen. Da könnte man ja auch sagen, dass das die Erträge der herkömmlichen Wirtschaft schmälert, weil der Umsatz so nicht unbedingt gefördert wird. Wie stehen Sie, Rudolf Minsch, solchen Projekten des gemeinschaftlichen Wirtschaftens und des Teilens gegenüber?
Solche Projekte haben jederzeit Platz. Es ist ja nicht so, dass unser System jedem einen bestimmten Zwang auferlegt. Das ist gerade die Freiheit, die wir haben. Es können Genossenschaften entstehen, es kann eine AG entstehen. Das ist wirklich nach den Bedürfnissen der Leute, wie sie sich selber organisieren. Klar wird es im einen oder anderen Fall Umsatzeinbußen geben durch eine Share Economy. Wir sehen diese Tendenz auch. Das wird auch durch das Internet sehr stark an Bedeutung zunehmen. Aber es schafft auch immer wieder neue Geschäftsmöglichkeiten. Es gibt Mobility beispielsweise in der Schweiz, ist eine neue Geschäftsmöglichkeit, die auch wieder Arbeitsplätze anbietet und entsprechend Produkte oder eben eine Dienstleistung anbietet für die Schweizerinnen und Schweizer.
Das heißt, dieses gemeinschaftliche Wirtschaften, diese Share Economy, das entspricht dem freien Spiel der Märkte, wie das der Liberalismus favorisiert.
Jedes Modell soll sich durchsetzen, das besser ist. Wenn es im Moment nicht passt, dann wird es unterlegen sein. So einfach ist es.
Sie schmunzeln, Ute Scholl.
Ja, ja, weil ich wirklich glaube, und ich habe diese jungen Leute in Berlin ganz stark erlebt, dass sich da an der Basis und bei diesen jungen Leuten gerade was ganz enorm ändert. Das ist das Verhältnis zum Besitz. Und das wird die ganze Wirtschaft ändern, glaube ich. Also, dass man eben teilt, statt zu besitzen und gemeinsam nutzt und das als sozialen Akt feiert. Man hat unheimlich viel Spaß miteinander. Und ich glaube nicht, dass sich das so auf Dauer verträgt, sondern ich sehe da auch durchaus eine Sprengkraft. Ich sehe, dass die völlig anders orientiert sind, dass sie nicht mehr nach Besitz streben, nach Geld streben, sondern nach Sinn streben. Die Generation Y, wie das englische Warum.
Das Y.
Das ja. Y, genau. Die einfach aussteigt, die nicht mehr in dieser Mühle treten will. Es heißt ja immer so schön, wenn man in einem Tretrad steckt, dann sieht das immer nach einer Karriereleiter aus. Und diese Logik wollen die Leute nicht mehr. Und von daher denke ich schon, da ergibt sich wirklich was Neues, was sich verbinden kann mit diesen anderen Möglichkeiten des Produzierens, mit dem Open Source, mit den Fab Labs, mit der Wissenschaft und so weiter. Es entstehen neue Erzeuger-Verbrauchergemeinschaften, die nicht mehr Markt sind und nicht mehr Staat. Das ist eine völlig neue Form. Und von daher glaube ich nicht mehr, dass das so Kapitalismus as usual sein wird. Das ist jedenfalls ehrlich gesagt auch meine Hoffnung, weil ich nicht glaube, dass dieses Wachstum so weitergehen darf.
Aber jetzt ist die prinzipielle Frage ist, wie verbreitet sich das Modell? Also ich habe vorhin gesagt, es hätte für alle Modelle Platz, wenn die freiwillig sind und Menschen sich zusammenschließen. Wenn man aber versucht, eine Ideologie daraus zu machen, quasi der Staat soll dafür sorgen, dass alle Leute gefälligst miteinander teilen, wäre das, gelinde gesagt, eine falsche Wirtschaftspolitik, aber auch hat einen immanenten Denkfehler in sich, wenn nämlich eine staatliche Planwirtschaft dazu übergeht, Eingriffe in die Freiheit zu machen, dann wird es auch nicht mehr möglich sein, die Qualität der Schulen zu halten, die öffentliche Infrastruktur in dieser Qualität beizubehalten. Also solange das auf freiwilliger Art ist, ist das absolut, hat das absolut Platz.
Ja,
die Rolle des also Staates, davon, die Rolle davon, des Staates
ja, ist genau, davon redet wirklich niemand von Planwirtschaft. Ich erst am allerletzten. Also ich will gar nicht, dass der Staat da eingreift. Ich will eigentlich nur, dass diese neuen Initiativen und Projekte aufblühen und dass der Staat sie nicht kaputt redet und kaputt zerschneidet mit irgendwelchen anderen Maßnahmen, wie zum Beispiel die bürgerschaftliche Bewegung für erneuerbare Energien, die im Moment vom Staat schon wieder kaputt gemacht werden. Da wäre ich schon zufrieden. Und ich finde, der Staat hat durchaus auch die Pflicht, die schlimmen Auswirkungen unserer Produktionsweise auch zu beschneiden. Das wäre sehr gut möglich, zum Beispiel mit Ökosteuern. Dass man einfach das, was jetzt noch erlaubt ist, dass man giftig produziert, dass man das zukünftig belegt mit Steuern, sodass das endlich zurückgedrängt wird. Das wünsche ich mir schon vom Staat. Mehr brauche ich nicht.
Sie sind bei Kontext über das Buch «Glücksökonomie, wer teilt, hat mehr vom Leben» diskutieren. Ute Scheub, Co-Autorin dieses Buches, und Rudolf Minsch, Chefökonom und Leiter Allgemeine Wirtschaftspolitik von Economy Swiss, dem Dachverband der Schweizer Wirtschaft. Eine sehr interessante Gedankenkette habe ich in diesem Buch «Glücksökonomie» gefunden, Ute Scheub. Sie sagen, wenn mehr Gleichheit unter den Menschen herrscht, dann entsteht weniger Konsum, weil der Kampf um den Status wegfällt. Das führt wiederum zu weniger Wachstum und wiederum zu mehr Gleichheit. Das sei ein Ausweg für den Westen. Können Sie mir das näher erklären? Wie soll das funktionieren?
Also um das mit so einer kleinen Anekdote zu illustrieren, der Multimillionär Abramowitsch wollte unbedingt die längste Yacht der Welt haben und hat sich eine gebaut, die 50 Zentimeter länger war als die vom Scheich von Dubai, mit dem Erfolg, dass er an keiner Küste mehr anlanden konnte. Und wenn er Pech hat, kreist er jetzt immer noch irgendwo im Mittelmeer auf der Suche nach einem Anlegeplatz. Er hat sich diesen Anlegerkahn gebaut, um anzugeben. Und er kann nicht mehr angeben. Das sind also Luxusgüter, Angebergüter, sage ich einfach mal. Die brauchen wir nicht. Die bringen die Leute in eine Statuskonkurrenz, die alle unglücklich macht. Weil immer einer an der Spitze steht. Es ist ein Rattenrennen ohne Ende. Immer steht einer an der Spitze und ist noch toller und noch reicher und noch protziger als die anderen. Da müssen wir raus. Und wenn alle gleicher sind, das sieht man wunderbar an den Ländern, die vergleichsweise egalitär sind, sind die Leute insgesamt zufriedener. Also Ungleichheit ist wie ein Schadstoff, der die ganze Gesellschaft durchdringt und der auch den Reichen unheimlich schadet, weil es nämlich dem Vertrauen schadet. Also es macht Leute unglücklich, einsam, depressiv, krank, misstrauisch. Und wenn sie mehr einander vertrauen können, dann haben auch die Reichen was. Und deswegen ist leider noch nicht so richtig in der Klasse der Superreichen angekommen, diese Botschaft, aber sie würden auch davon profitieren, wenn sie kräftig abgeben würden.
Rudolf Minsch.
Sie beschreiben vor allem Verhältnisse auch in den USA und in Großbritannien, die über eine sehr große relative Ungleichheit verfügen und effektiv dort sind, werden auch einige wissenschaftliche Erkenntnisse daraus gezogen. Die Schweiz ist dort, sind die Einkommen relativ gleich verteilt. Und die Vermögen nicht, aber die stecken vielfach in Produktionsanlagen. Und von dem her ist die Situation nicht eins zu eins vergleichbar, was in den USA ist und was in der Schweiz da ist. Aber lassen Sie mich noch einen Kontrapunkt machen zu dieser Prestige-Idee, dass das alles nur schlecht ist. Schauen Sie eine schöne Schweizer Uhr an. Das ist ein Meisterwerk der Mechanik und der Technik. Und das hat man einfach auch Freude daran. Das ist nicht nur Statussymbol. Das ist Freude an einem wunderbaren Gegenstand, der mit viel Innovation geschaffen worden ist und in der Schweiz hergestellt wird. Übrigens, der Bau der Yacht vom Herrn Abramowitsch hat einige Arbeitsplätze geschaffen.
Wo ich nicht ganz sicher bin, ob Sie recht haben, Herr Minsch, ist bei der Aussage, dass die Vermögen und Einkommen in der Schweiz relativ gleichmäßig verteilt sind. Sie sind gleichmäßiger als beispielsweise in den USA. Viel. Das ja. Aber wenn man das historisch betrachtet, in den letzten 2-3 Jahrzehnten ist in der Schweiz eine Schere doch ziemlich aufgegangen.
Nein,
Also meines Wissens besitzen heute 2% der Schweizer die Hälfte des Vermögens.
Vermögen haben wir eine stark ungleiche Konzentration. Wieso? Weil viele ihr Vermögen in einer Unternehmung platziert haben. Vom Vermögen gibt es eine Ungleichheit, aber beim Einkommen steht die Schweiz relativ gut da. Nicht ganz so gut wie die skandinavischen Länder, aber doch Meilen besser als die angelsächsischen Länder.
Aber das bedeutet trotzdem, dass es dann Menschen gibt, die einfach davon leben können, dass die Zinsen in ihr Portemonnaie rieseln. Und ich finde das ehrlich gesagt ungerecht. In Zeiten, wo Menschen zum Teil schon 2 Jobs haben müssen, um durchzukommen. Und in der Schweiz, auch in der Schweiz nimmt ja auch die Armut sehr stark zu.
Ja, aber es ist ein großer Unterschied, ob Sie Vermögen parkiert haben in irgendeinem Fonds oder ob Sie Geld investiert haben in einer Unternehmung, die Arbeitsplätze schaffen, die den Leuten ein Auskommen generiert, die den Wohlstand beibehält. Und das ist auf dem Papier klar, dass das Vermögen dann ungleich verteilt ist. Es ist gut, wenn Unternehmer reich sind.
Sie haben vorhin gesagt, Ute Schäub, diesen Wettlauf um mehr Status wollen wir nicht. Sie sagen, ein größeres Wirtschaftswachstum wollen wir nicht. Da geht es um den Antrieb, um den Motor, der hinter wirtschaftlichen Überlegungen steht. Und Sie schreiben in Ihrem Buch, Ute Schäub, wichtigster Antrieb der Evolution sei nicht die Konkurrenz, sondern Kooperation und Kommunikation und Kreativität. Was halten Sie von dieser Aussage, Rudolf Minsch?
Ja, sie ist halb richtig und halb falsch. Der Homo economicus wird ja in diesem Buch ziemlich verteufelt. Und das sei das Schlechteste aller schlechten Dinge. Dabei geht es nur um ein Modell, das die Ökonomen herausgefunden haben, das ziemlich gut viele wirtschaftspolitische Vorgänge erklären kann. Nicht alle, aber doch relativ viele und ziemlich gut. Und wenn man jetzt das Kooperieren gegenüberstellt, suggeriert das, dass das eine falsch ist und das andere richtig ist. Und in der Realität haben wir beides. Wir sind doch in der Wirtschaft engagiert und daneben haben wir Familie und kooperieren dort. Also auch wir kooperieren innerhalb einer Firma. Wir kooperieren bei Economy Suisse. Also wir arbeiten zusammen an einem gemeinsamen Ziel und entsprechend hat das viel mit Kooperation zu tun und nicht mit blankem Egoismus, das Sie unterstellen in Ihrem Buch.
Also ich habe nicht geschrieben, das Schlechteste vom Schlechtesten. Das ist nicht mein Stil, mich so auszudrücken. Aber ich denke schon, dass Konkurrenz und Wettbewerb extrem überhöht wird in unserer Gesellschaft. Und das ist ganz klar, dass das Menschen unglücklich macht. Also Leute, die gegeneinander konkurrieren müssen und auch zum Beispiel in einer Firma, das findet ja auch innerhalb der Firmen statt und zwischen den Firmen sowieso, die haben bald keine Lust mehr zu arbeiten. Da gibt es so viele Studien heutzutage, auch aus der Spieltheorie und aus vielen anderen Bereichen, die ganz klar besagen, also die besten Ergebnisse kriegt man, wenn die Leute von innen heraus arbeiten, wenn sie ihre Motivation von innen heraus haben und wenn sie etwas Sinnvolles schaffen wollen. Das macht die Konkurrenz kaputt. Also es wird immer behauptet, sie würde die besten Ergebnisse tätigen, aber meines Erachtens stimmt das überhaupt nicht in dieser Weise. Und eine Kooperation zwischen Unternehmen kann man sehr wohl organisieren, wie ja auch die vorhin genannten Genossenschaften zum Beispiel in Lateinamerika, Spanien, Italien sehr wunderbar zeigen.
Ute Schäub, wenn diese Ideen des Teilens und gemeinsamen Wirtschaftens so bestechend sind und so gut funktionieren, wie Sie in Ihrem Buch schreiben, weshalb haben diese Ideen dann nicht längst die Oberhand gewonnen in der Wirtschaft?
Ja, erstens hat es ja erst angefangen und das braucht ja immer eine Weile, um ausstrahlen zu können und so weiter. Und das Zweite ist, dass, Sie haben vorhin wieder den Homo economicus genannt, es ist ja immer noch Mainstream in den Medien, in den Institutionen, dass das wichtigste Modell ist. Und ich denke einfach, wir schaffen immer Modelle, wo etwas rückgekoppelt wird. Wenn wir annehmen, dass der Mensch ein konkurrenzhaftes Tier ist, der schlecht ist und egoistisch agiert, dann schaffen wir auch damit eine Wirtschaft, die so funktioniert und die dann nicht auf ihre ökosozialen Kosten guckt und nicht guckt, was sie für Armut und was sie für Schäden produziert. Und wenn wir annehmen, dass wir das alles viel besser können und kooperative Wesen sind, die Lust haben auf Kooperation, dann funktioniert auch genau das. Also es gibt zum Beispiel nur ein kleines Beispiel in Argentinien, die Gratiferias, das sind Läden gewesen in der Krise, wo man umsonst Güter haben konnte. Man konnte was hinbringen, man konnte was abholen, je nachdem. Und es lief vollkommen ehrlich ab. Das war das eben das Überraschende. Selber habe ich jetzt gerade auf dem Leipziger Degrowth-Kongress erlebt, Entwachstumskongress, wo Menschen aufgefordert wurden, so viel zu bezahlen, wie sie wollen. Und das überraschende Ergebnis war, dass viel mehr gezahlt wurde, als eigentlich erforderlich war. Wenn man Menschen auffordert, solidarisch zu sein, dann sind sie es. Das ist das Tolle.
Rudolf Minsch, wenn diese Ideen des gemeinschaftlichen Wirtschaftens und des Teilens so utopisch sind oder so sehr sich auf Nischen beschränken würden, warum sind denn diese Ideen nicht schon längst ausgestorben?
Weil der Konkurrenzkampf, den Sie angesprochen haben, eben eine sehr positive Eigenschaft hat. Konkurrenz belebt das Geschäft. Konkurrenz führt dazu, dass die Anbieter besser sein wollen als der andere Anbieter. Sie wollen eine bessere Dienstleistung, ein besseres Produkt herstellen, um im Markt überleben zu können. Und das führt dazu, dass wir generell immer ein besseres Qualität-Preis-Leistungs-Verhältnis haben für unsere Güter und Dienstleistungen. Also Konkurrenz ist, und das ist etwas, das nicht anerzogen ist, sondern auch angeboren ist. Wir beobachten das bei Kindern genauso. Sie versuchen herauszufinden, wer kann schneller rennen, wer kann schneller den Stab hochziehen etc. Von dem her ist das ein Prinzip, das so tief im menschlichen Dasein verwurzelt ist.
Wie soll die Welt weiter wirtschaften, damit wir unseren Kindern und Enkeln eine bessere Welt hinterlassen?
Wir brauchen Innovation, wir brauchen technologischen Fortschritt, wir müssen die Probleme angehen können. Es ist sicherlich auch die steigende Weltbevölkerung, die wird sich zwar irgendwann stabilisieren. Wir brauchen mehr Nahrungsmittel auf diesem Planeten, wir brauchen aber auch Lösungen für die Umwelt und ökologischen Probleme. Und hier braucht es vor allem Technologie und Innovation, um diese Probleme Herr zu werden.
Ute Schäuble.
Also wir brauchen vor allem eine menschliche und soziale Kontrolle dieser Technik. Das ist mir viel, viel wichtiger. Wir haben immer viel zu viel Technik und viel zu wenig Diskussionen darüber und viel zu wenig Verfügbarkeit von unten, was die Folgen dieser Technik anbelangt. Wenn Sie sagen Nahrungsmittelproduktion, dann kommt plötzlich wieder die Gentechnik und bringt zum Beispiel indische Baumwollbauern regelrecht zum Selbstmord, weil sie in eine Schuldenfalle getrieben werden. Also was mir ungeheuer wichtig ist, dass wir eine ökosoziale Produktion anstreben, die niemanden mehr unglücklich macht, die niemanden mehr erniedrigt und die auch niemanden mehr künstlich überhöht. Und ich denke, dass wir dann Verhältnisse haben, wo wir in Hülle und Fülle leben können.
Vielen Dank. Glücksökonomie, wer teilt, hat mehr vom Leben. Das Buch von Annette Jensen und Ute Schäuble ist im Ökom Verlag in München erschienen. Darüber diskutiert haben heute in Kontext Ute Schäuble, Co-Autorin dieses Buches, und Rudolf Minsch, Chefökonom und Leiter Allgemeine Wirtschaftspolitik und Bildung von Economie Suisse, dem Dachverband der Schweizer Wirtschaft. Mein Name ist Raphael Zehnder.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.